Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht gestern in einer Presseerklärung mit. Chefankläger ist der britische Jurist Karim Khan, der Putin die unrechtmäßige Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten vorwirft. In der Presseerklärung des Strafgerichtshofes heißt es, man habe begründeten Anlass zu der Annahme, dass Putin für die Deportationen die individuelle strafrechtliche Verantwortung trage. Als Oberbefehlshaber habe er seine zivilen und militärischen Untergebenen nicht ausreichend kontrolliert. Aus Sicht der zuständigen russischen Ombudsfrau für Kinder, Maria Levova-Belova, geht es um die Rettung von Kindern vor Krieg und Gewalt, um ihnen eine Perspektive in Russland zu geben. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums sagte, die Haftbefehle gegen Putin und Levova-Belova seien bedeutungslos, da Russland die Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofes nicht anerkenne und nicht mit diesem zusammenarbeite. Die Anordnungen aus Den Haag verpflichten jedes Land, das den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt, den Haftbefehlen nachzukommen. Die Europäische Zentralbank hat angekündigt, den Leitzins im Euro-Raum auf 3,5% zu erhöhen. Der kommende Zinsschritt ist bereits die 6. Erhöhung innerhalb von 8 Monaten. Offiziell begründet wird die Maßnahme mit der anhaltend hohen Inflationsrate im Euroraum, die im Februar bei 8,5% lag. Der Einlagenzins für Banken, die Geld bei der EZB hinterlegen, steigt nun auf 3%. Sowohl Bankenverbände als auch Vertreter der deutschen Versicherungswirtschaft begrüßten die Erhöhung des Leitzinses. Der deutsche Analyst und Autor Ernst Wolf kritisierte dagegen, die Maßnahme sei der nächste Schlag ins Gesicht des Mittelstandes, der mit jedem halben Prozent weiter an die Wand gedrückt werde. Die Türkei will nun doch dem angestrebten NATO-Beitritt Finnlands zustimmen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte gestern in Ankara, man werde den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten. Damit soll die formale Zustimmung noch vor den türkischen Wahlen am 14. Mai erfolgen. Von den aktuell 30 NATO-Mitgliedern haben lediglich Ungarn und die Türkei die Beitrittsprotokolle noch nicht ratifiziert. Finnland und Schweden hatten im Mai 2022 die Mitgliedschaft im westlichen Militärbündnis beantragt. Die türkische Regierung begründete ihre Blockadehaltung bisher damit, dass Finnland und Schweden unzureichend gegen die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgingen. Diese Vorwürfe richten sich allerdings hauptsächlich gegen Schweden. Eine knappe Mehrheit der Schweizer spricht sich für eine Annäherung ihres Landes an die NATO aus. Das geht aus einer jährlich durchgeführten Studie hervor, die von der Militärakademie an der ETH Zürich und dem Center for Security Studies, CSS, herausgegeben wird. Demnach erreichte die Zustimmung zu einer NATO-Annäherung im Januar erstmals einen Wert von 55%. Für einen Beitritt sprechen sich hingegen nur 35% aus. Das in der Schweizer Verfassung verankerte Neutralitätsprinzip wird von einer großen Bevölkerungsmehrheit von 91% weiterhin unterstützt, obwohl dieser Wert im vergangenen Jahr leicht gesunken war. Durch eine Kooperation mit der NATO sehen die meisten Schweizer den Grundsatz der Neutralität nicht verletzt. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, wächst die deutsche Wirtschaft schwächer als die der meisten anderen Industriestaaten. Zwar hob die OECD ihre Prognose für das Jahr 2023 an, erwartet aber nur eine geringe Steigerung des BIP um 0,3%. Für die Eurozone wird eine Wachstumsrate von 0,8% prognostiziert, für die USA 1,5% und für Japan 1,4%. Die Vizedirektorin der OECD-Wirtschaftsabteilung, Isabel Koske, erklärte, die hohen Energiepreise seien ein Risiko für das deutsche Wirtschaftswachstum. Wenn die Wetterbedingungen ungünstig seien oder es zu Verzögerungen beim Bau zusätzlicher LNG-Terminals komme, würden steigende Gaspreise und Gasknappheit wahrscheinlicher, so Koske. Das waren die Nachrichten im Kontrafunk. Die Redaktion hatte Konrad Lenz. Sprecher war Volker Andreas Thieme.